Gleich im nächsten Kapitel, im Kapitel 6 des Römerbriefes, geht Paulus weiter auf die Fragen ein, die sich aus den in Kapitel 5 entwickelten Gedanken ergeben könnten. Die Sünde ist mächtig geworden, aber das hat Gott nur gereizt, die Gnade noch mächtiger werden zu lassen, scheinbar. Und dem Tod, der die Folge der Sünde ist, umso mehr Leben entgegenzusetzen. Und nun könnte man sagen, was er in Kapitel 6 am Anfang rhetorisch als Frage stellt. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde deswegen bleiben, damit die Gnade umso mächtiger werde? Weil das scheinbar Gott in seinen Willen zu zeigen, wer er ist, umso mehr herausfordert. Und er wehrt es gleich ab und sagt, das sei ferne, völlig abwegig. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Und jetzt beginnt der Predigttext ab Vers 3. Wisst ihr nicht, ihr Christen, wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Und so sind wir mit ihm ja begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber mit ihm gepflanzt werden zu einem gleichen Tod, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Wieder wissen, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der sündliche Leib aufhört, dass wir ab jetzt der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen, dass Christus selbst von den Toten auferweckt, ab jetzt nicht mehr stirbt. Der Tod kann über ihn nicht herrschen. Was er gestorben ist, das ist er ja der Sünde gestorben einmal. Was er aber jetzt lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, rechnet fest damit, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Jesus Christus, unserem Herrn. Worauf soll der Glaube ruhen, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Liebe Gemeinde, vielen Dank für alle begleitenden Gebete, zuerst in persönlicher Sache. Wir haben einen schönen Familienurlaub gehabt. Wir sind bewahrt und behütet worden. Und ich habe gehört, dass wir auch, als wir 6 Stunden in Lyon den Stau aushalten mussten, den die Trucker verursacht haben, wir kamen mitten rein, da hat man für uns gebetet. Vielen Dank. Vielleicht sind wir deswegen auf einer Brücke, auf einer Autobahntangente zum Stehen gekommen, wo wir nur die Fenster runterkurbeln mussten und wir hatten wunderbaren Wind. So ließ es sich selbst mit kleinen Kindern 6 Stunden, allerdings sowas habe ich doch noch nicht erlebt, aushalten, bis wir es dann gewagt haben, einigen Franzosen hinterher auf anderen Schleichwegen Lyon zu verlassen und weiter südlich wieder auf die Autobahn zu kommen. Also wer reist, kann etwas erleben. Vielen Dank auch für die Gaben, die uns noch gebracht wurden. Bundeswehrkekse nach einem Gottesdienst, in dem ich sagte, wir werden uns nur von Weißbrot, Wasser ohne Kohlensäure, wie es in Frankreich nur gibt, und Käse ernähren. Es geht uns gut. Wir haben allerdings wirklich ein bisschen abgenommen, hoffe ich. Und wir sind froh, wieder hier zu sein. Ich erinnere mich noch gut an einen Freund, der mir sagte, wie man reisen soll. Denken Sie daran, gleich jetzt schon, dass unser ganzes Leben eine Reise ist. Man sollte nicht nur mit offenen Augen reisen, das kennen wir ja, sondern auch mit offenem Herzen. Offen für das, was Gott uns durch die Begegnung mit all dem Neuen auch sagen will. Und so wurden uns auch, weil wir, denke ich, dafür offen waren, einige Dinge, die Gott als Abbild in die Schöpfung gelegt hat, neu aufgeschlossen. Aber das ist heute Morgen nicht das Thema. Aber ich erinnere mich in Bezug auf diesen Predigttext an eine Frau, die mich mitnahm, als ich noch als Student Anhalter in Deutschland hin und her fuhr. Und wir auch über dieses wunderbare Gefühl, unterwegs zu sein, auf zu neuen Ufern, wenn sich das brummende Motorengeräusch des Autos unter einem einmal ausgebreitet hatte, sprachen. Und dann erzählte sie auch von diesem Wunsch, den Sie bestimmt kennen, die Erwartung, dass ich mich verändere, indem ich auch meine Umgebung wechsle. Die Hoffnung, dass ich durch Ortswechsel auch innerlich verändert werde. Vielleicht auch an den Punkten, die mich gerade an mir stören, dass ich sie sozusagen durch Tapetenwechsel hinter mir lassen kann. Meinen vier Wänden sind meine Sünden nur gut und allzu gut bekannt. In einem anderen Land unter neuen Menschen habe ich die Hoffnung, vielleicht auch ein Stück, ein neuer Mensch zu sein oder zu werden. Kennen Sie das? Und dann sprachen wir von der Erfahrung, der ernüchternden Erfahrung. Man kann reisen, wohin man will, aber sich selbst nimmt man immer mit. Sich selbst nimmt man immer mit. Und dieses Kapitel in Römer 6 erinnert uns auch daran, dass wir uns nicht selbst erneuern können. Im Gegenteil, ist es sogar erschreckend nüchtern, wie die Bibel sagt, dass es überhaupt keinen Sinn hat, an unseren Sünden herumzubasteln. Sünden, über die alle Welt sich aufregt, moralische, große Sünden, sind ja laut der Bibel doch nur ganz gewöhnliche Folgen von Sünde. Und Sünde ist Leben ohne Gott, ist abgeschnitten sein von der Quelle des Lebens. Deswegen ist es auf einer evangelischen Beerdigung übrigens so uninteressant, dass man jemanden versucht, da die Schattenseiten seines Lebens nicht davon zu sprechen. Ohne Verbindung zu Gott ist so ein Mensch in den Augen Gottes ja sowieso tot gewesen. Ob er nun ein moralisch hochstehender Mensch war, ein anständiger, ein edler oder einer, dessen Sünden so offensichtlich sind, dass man sie halt schnell bemerkt. Das Leben, das Gott uns anbietet, ist etwas ganz anderes. Vielleicht ist auch die alte Praxis der Taufe deswegen deutlicher geworden, von der hier gesprochen wird, als das, was heute übrig ist, dass man dreimal auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes das Kind besprengt. Das wirkt ja auch nur sehr äußerlich, nämlich dreimal etwas Wasser entgegen der alten Praxis, dass Taufe, das deutsche Wort Taufe kommt von Tauchen, Untertauchen, wirklich der ganze Mensch verschwand. Heute noch in der russisch-orthodoxen Kirche das ganze Baby genommen wird und unter Wasser gehalten wird, natürlich nicht zu lang. Und dann kommt der neue Mensch hoch, der alte bleibt unten, der wird ersäuft. Wie sollten wir der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind, sagt Paulus hier. Also, wisst ihr nicht, auch ihr heute Morgen, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist doch überhaupt nichts Niedliches. Das ist erschreckend, dass Jesus nicht nur etwas von uns will, so unsere Sünden, dass wir sie ab und zu bekennen, sondern er will den ganzen Sünder ersäufen. Und davor scheuen wir uns ja auch. Das natürliche Leben ist nämlich egozentrisch, will gehätschelt werden und bewundert sein. Und deswegen auch so viel Berührung mit dieser Kirchengemeinde. Aber so viel Angst davor, sich tiefer darauf einzulassen. Vor allem davon fern zu bleiben, was wirklich in der Bibel stärker ist und höher, vor dem ich mich ja wirklich im Vergleich minderwertig fühle als Christ. Man weiß genau, mein Ego und mein Eigenwille, die müsste ich wahrscheinlich aufgeben, wenn sie vom geistlichen Leben wirklich gepackt und ergriffen werden. Und in so einer Umgebung, da kann das schon passieren, dass was Gott auch verheißen hat, dass er das auch tut, dass sein Wort wie ein Hammer ist, der unsere Felsen, mit denen wir uns eingemauert haben in unser Ich, zerschmeißt. Also kein Wunder, dass die Leute morgens nicht zum Gottesdienst gehen. Das Wort Gottes ist nicht harmlos. Aber auch der andere Irrtum wird von diesem Kapitel aufgedeckt. Wir müssen nicht geistliche Höhen erklimmen. Wir müssen nicht versuchen, wie Christus zu sein, sondern einer kam herab, um uns anzustecken mit seinem Leben auf unserer Ebene als Mensch. Und wenn wir uns in seine Nähe begeben, dann wird dieses Leben, das in ihm ist, es ist nur in ihm, auf uns übertragen. Jesus hat gesagt, oder über Jesus wird gesagt, dieses Leben ist in ihm. Und wer ihn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat dieses neue Leben nicht. Es handelt sich bei Jesus, und das erfahren wir hier, dass er auferweckt ist, in einem neuen Leben lebt, eben nicht um einen gütigen Menschen, um einen großen Toten, den wir verehren könnten, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern um einen, der lebt, auch heute Morgen hier und jetzt handelt, wenn wir uns ihm öffnen. Er kommt tatsächlich, er tritt in unser Selbst ein, er tötet das ganze natürliche Leben, das Gott entgegensteht, das in uns, was Gott widerstrebt, ab, und er ersetzt es durch eine neue Art von Selbst. Leben, das aus ihm kommt, Leben, das er hat. Ewiges Leben, ein großer Irrtum, das ewiges Leben erst jenseits der Mauer des Todes beginnt, des biologischen, des körperlichen. Ewiges Leben ist das Leben, mit dem Gott uns heute Morgen zum Beispiel anstecken kann. Ein neudeutsches Wort ist eine schöne Erklärung für das. Es ist eine neue Lebensqualität. Es ist nicht ein ewiges, langes Leben nach dem Tod, nur eine Lebensquantität, sondern ich betrete einen neuen Raum. Es ist eine neue Dimension, eine neue Art von Leben. Es ist schwer zu erklären, es ist schwer in Worte zu fassen, wenn man es nicht erlebt hat. Dieses Kapitel weist uns in die Vergangenheit. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir getauft sind, sind in seinen Tod getauft? Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben. All diese Dinge, die Grundlage für diese Dinge, sind in der Vergangenheit. Glaube, wie er in diesem Kapitel gemeint ist, Glaube, das Instrument, das uns mit diesen geistlichen Wahrheiten in Verbindung bringt, weist uns zurück an die Vergangenheit. Jesus hat das getan. Wir müssen es nicht mehr erarbeiten. Francis Schaeffer, über den wir ein Seminar in der Volkshochschule machen, sagt es sehr schön in der Sprache von heute. Es ist kein humanistisches Moment mehr hinzuzufügen. Es ist kein menschliches mehr hinzuzufügen. Gott hat es schon selbst alles vollbracht. Als ich vor 20 Jahren als Pfarrerssohn und ich hatte eine Verkündigung gehört, in der ich sehr wohl begriffen hatte, dass man von Gott geschaffen ist und dass man auch von Jesus Sündenvergebung bekommen kann. Als ich dann das erste Mal eigentlich davon hörte, dass es mehr gibt als nur ein ja doch Taumeln und zermürbendes Leben von versuchen, sündlos zu sein, dann wieder sündig werden, dann wieder Sündenvergebung, dann wieder aufstehen, weiter, dann wieder, oft am nächsten Tag schon, in derselben Sache wieder in Sünde fallen. Dass es mehr gibt, nämlich ein neues Leben, in dem Sünde wirklich das Unnormale wird. Es heißt auch hier nicht bei Paulus, dass wir nicht mehr sündigen. Es heißt, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, ein anderer ist jetzt Herr. Sünde kommt vor. Aber es ist nicht mehr das Normale. Vorher war es das Normale. Weil Sünde ist nicht, hier steht Sünde in diesem Kapitel. Sünde ist nicht sündigen. Einzelne Sünden kann ich zur Vergebung vor Gott ans Kreuz bringen. Und das muss ich auch als Christ immer wieder tun. Aber Sünde, der allgemeine Zustand eines Lebens, ohne dass Jesus die Herrschaft in meinem Leben überhaupt hat, wo sich doch eigentlich alles so darum dreht, dass ich morgens aufwache und sage, was will ich denn heute tun, anstatt was willst du? Deswegen sagte Jesus auch, wenn ich komme, wenn ich wiederkomme, werde ich sie überführen von der Sünde. Und wissen Sie, wie er die nennt? Dass man nicht glaubt an mich. Das, was wir am wenigsten als Sünde halten, als für Sünde halten. Von der Sünde werde ich sie überführen, dass sie nicht geglaubt haben an mich. Obwohl es verdient, dass man an ihn glaubt. Also Sünde ist ein Zustand des Lebens ohne Gott und automatisch ergeben sich, ist viel zu automatisch gesprochen, organisch ergeben sich daraus Sünden, ganz normal. Brauchen wir uns gar nicht wundern. Jesus sagt auch, wundert euch nicht. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und der alte Mensch bringt Altes hervor. Und der Apfelbaum bringt nur Äpfel. Deswegen hat es keinen Sinn, verkrampft und scheinbar freundlich sich zusammenzureißen, um da Birnen dran zu hängen. Sondern der ganze Baum muss weg. Und der ganze Baum wird von Gott ausgerissen und umgepflanzt. Schmerzhaft, aber heilsam. Wir wollen ja auch nicht, dass der Zahnarzt nur bohrt und da aufhört, Wir wollen schon, dass er aufhört, da wo es anfängt weh zu tun. Aber wir wissen genau, er darf es nicht, weil er will, er muss da noch weiter bohren, wo der Kern, der Grund der Schmerzen sitzt. Und das muss er ganz weg machen, damit dann da eine neue Füllung hinein kann. Sonst ist das die Ursache des Problems nicht behoben. Es gibt Menschen, die es viel besser sagen können als ich. Und deswegen lese ich einmal aus einem Buch, das ich Ihnen auch empfehle heute, aus C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, eine Stelle, in der er darauf eingeht. Er sagt, wenn wir mit diesem neuen Leben angesteckt werden, dann werden wir bald etwas entdecken. Wir merken auf einmal, dass wir nicht nur sündhaft handeln, sondern auch sündhaft sind. Uns packt die Unruhe nicht nur über unser Tun, sondern auch über unser Sein. Wir brauchen mehr als nur ein neues Verhalten. Wir müssen jemand ganz Neues werden. Jesus will nicht nur unser Lehrer sein. Das ist das Unheimliche. Er will uns auch zu ganz neuen Menschen machen. Das mag schwierig klingen, deswegen versucht er es an meinem eigenen Fall zu zeigen, wie er sagt. Also wir lernen etwas über ihn kennen. Wenn ich abends mein Gebet spreche und versuche, die Sünden des Tages zusammenzuzählen, dann habe ich in 9 von 10 Fällen irgendeine Sünde gegen die Liebe begangen. Entweder war ich verdrießlich, zänkig, ironisch oder barsch oder aufbrausend. Die Entschuldigung, die ich dann natürlich gleich zur Hand habe, war: Die Sache hat mich auf einmal überrumpelt. Ich war nicht mehr Herr über mich. Ich hatte keine Zeit, mich zu sammeln. Nun gut, das mag in diesen besonderen Fällen ein mildernder Umstand sein, sagt er. Alles wäre sicherlich schlimmer, wenn ich überlegt und mit Vorbedacht gehandelt hätte. Auf der anderen Seite ist der Charakter eines Menschen, und jetzt kommt's, der nicht Herr seiner selbst ist, das beste Zeugnis für ihn. Das heißt, sein Verhalten ist leicht zu beurteilen. Ganz spontane Reaktionen sind gewiss am ehrlichsten, da man keine Zeit mehr findet, sich eine Maske vorzubinden. Deswegen der große Schreck, wenn Leute klingeln und es ist noch nicht aufgeräumt. Man lässt sie nur ins Vorzimmer. Deswegen der große Schreck, wenn jemand anruft und man ist gerade wirklich auf 80 und man kann gerade noch die Stimme ein bisschen verstellen. C.S. Lewis sagt es so: Sind Ratten in einem Keller, bekommt man sie wahrscheinlich am besten zu sehen, wenn man ihn plötzlich betritt. Die Ratten sind auch sonst im Keller. Durch mein plötzliches Eintreten hindere ich sie lediglich daran, sich zu verstecken. Genauso werde ich nicht dadurch zu einem unbeherrschten Menschen, dass mich jemand plötzlich reizt. Mein Verhalten beweist mir nur, was ich für ein unbeherrschter Mensch letztlich bin. Also verwechseln wir bitte nie die Ursache mit der Folge. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Die Ratten sind ständig im Keller, aber wenn man beim Eintreten tüchtig lärmt, verschwinden sie, bevor man das Licht angeknipst hat. Offenbar sind auch im Keller meiner Seele die Ratten des Grolls und der Rachsucht ständig anwesend. Nun liegt aber dieser Keller außerhalb des Bereichs meines bewussten Willens. Bis zu einem gewissen Grad kann ich meine Handlungen kontrollieren. Das ist Kultur und davon leben wir auch. Nur über mein Temperament habe ich keine unmittelbare Kontrolle. Wenn ich schon sagte, dass unser Sein noch wichtiger ist als unser Tun, wenn also unser Handeln das entscheidende Zeugnis für unser Sein darstellt, dann folgt daraus, die am dringendsten notwendige Verwandlung für mich kann ich nicht durch meine eigenen direkten, von meinem Willen gesteuerten Anstrengungen hervorbringen. Es war ja auch so schrecklich, als dann Sigmund Freud aufgedeckt hat, dass unser Bewusstsein nur die Spitze eines Eisbergs ist. von einem viel größeren Prozentsatz von Unbewusstsein, der uns oft eigentlich treibt. Und deswegen die Sehnsucht nach einem neuen Leben beginnt wirklich zu werden für uns bei dem neuen Menschen Jesus Christus. Nicht die neue Gesellschaft bringt den neuen Menschen hervor. Das ist ja das, was der Kommunismus uns auch wirklich schuldig blieb und was ja dann auch schließlich nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Den neuen Menschen hat er durch die zwangsweise neu eingeführte Gesellschaft nicht hervorgebracht. Jesus ist der neue Mensch, der zweite Adam. Die Sünde des ersten Adam hatte zur Folge den Tod für die ganze Welt, die nach ihm kam. Gott macht einen Neuanfang in Jesus Christus, dem zweiten Adam. Und du und ich, wir können dabei sein.